Ich bete nochmal mit uns. Wir danken dir, himmlischer Vater, für dein Wort, in dem du uns so klar und deutlich auch sagst, wie wir als Christen leben sollen miteinander, wo du uns Werte mitgibst auf den Weg. Und dann sehen wir unsere Realität, unseren Alltag, dass wir dem oft nicht genügen, Herr. Wir beten, dass du diesen Gottesdienst, diese Predigt dazu nutzt, dass du unseren Denken, unseren Geist erneuerst, dass du uns vielleicht den einen Punkt zeigst, den einen Schritt, den wir gehen sollen, damit wir mehr und mehr wachsen, auch in Heiligkeit, in Gerechtigkeit und in Liebe, Herr. Beten, Herr, dass dein Wort unser Herz berührt. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Ja, wir sind in der Predigtreihe zu unserem Leitbild. Wie ihr seht, haben wir schon die Identität, das Motto und die Mission miteinander besprochen. Das Leitbild haben wir als Gemeinde miteinander entwickelt und Gemeindeleitung. Und nun sind wir bei den Werten. Werte, das sind so Grundüberzeugungen, die wir uns besonders auf die Fahne geschrieben haben, die zum Ausdruck bringen wollen, so wollen wir miteinander leben und untereinander unterwegs sein und miteinander umgehen, in Klammern auch, wenn es schwierig wird. Ich möchte nochmal betonen, dass so ein Leitbild immer schön und gut ist, wenn man alles toll formuliert hat und aufgeschrieben hat auf der Website, da glänzt alles schön und gut. Aber es geht natürlich darum, dass wir im Alltag das auch dann miteinander versuchen und danach streben, es umzusetzen. Weil nur dann sind wir glaubwürdig miteinander, wenn man das auch sieht bei uns, dass wir es zumindest versuchen. Ja, geht nicht darum, dass wir alles in Perfektion erfüllen, aber dass wir miteinander danach streben. Man könnte bei den Werten natürlich sehr, sehr viele Werte aus der Bibel heraus kristallisieren, die wichtig sind, Dankbarkeit, Demut, Freude und so weiter. Aber wir haben für uns jetzt einfach mal drei Werte herauskristallisiert, die besonders im Fokus sein sollen. Die sind auch entstanden, auch aus unserer Geschichte. Auch aus unserer Konfliktgeschichte als Gemeinde, die es gibt. Einige kennen sie, weil sie schon länger da sind, andere nicht. Aber so ist es. Jede Gemeinde, jede Familie hat auch ihre Geschichte. Und so haben wir ja diese drei Werte als besonders wichtig erachtet, die wir in nächster Zeit uns einfach auf die Fahne schreiben wollen. Und dazu gehören diese drei. Erstens versöhnt leben, zweitens großzügig sein und drittens Wertschätzung zeigen. Und heute liegt der Fokus auf dem versöhnt Leben. Ein Kernwert. Für jeden hochrelevant, wie es Babsi schon schön in der Einleitung uns allen deutlich vor Augen geführt hat. Ich lese mal vor, wie wir das dort formuliert haben. In unserem Leitbild. Ihr könnt das Leitbild draußen am der blauen Wand auch komplett nachlesen. Wir setzen auf Frieden und Versöhnung. Schnell. Ehrlich und beziehungsorientiert. Wir klären Konflikte zeitnah, ohne Groll oder Nachtragen. Wir stärken Eigenverantwortung. Doppelpunkt. Wenn ich ein Problem habe, spreche ich es an. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, übernehme ich Verantwortung. Wir vergeben so, wie Jesus uns vergibt. Befreiend, nicht nachtragend. Wir überwinden das Böse mit Gutem. Und leben Wahrhaftigkeit in unseren Beziehungen. Warum braucht es überhaupt Versöhnung als Wert in unserer Gemeinde? Ist die Gemeinde Gottes nicht der Ort, wo wir einfach alle gut miteinander auskommen? Straßenverkehr, draußen in der Welt, die Nichtchristen, die streiten sich und haben Konflikte. Aber wir, das heilige Volk Gottes, da ist doch immer Friede, Freude. Eierkuchen. In der Kirche, da muss doch Heidewelt sein, oder nicht? Manche denken so und sind dann vielleicht erst recht enttäuscht, wenn man dann die Realität ins Auge sieht und merkt, dass es auch unter uns Christen Streit und Konflikte geben kann. Denn die Sünder sitzen nicht nur da draußen, sondern auch hier drinnen. Und sie stehen auch hier drinnen. Das ist eine wichtige Realität, der wir ins Auge schauen müssen. Warum braucht es Versöhnung? Weil es Streit gibt, auch unter Christen. Jakobus 4, Vers 1 lesen wir, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Vielleicht denkt ihr euch manchmal, Mensch, warum gibt es denn Streit? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ah, Mist. Es steckt ja in mir drinne, Babsi, du hast es so schön gesagt. Das ist so ein Impuls, der so kommt, den man schier nicht nachgeben kann. Das ist das, was die Bibel unser fleischliche Begierde nennt, unsere selbstsüchtigen Wünsche. Ich will jetzt grün. Ich will jetzt fahren. Du bist mir im Weg. Ich will jetzt mich durchsetzen. Ich will jetzt Recht haben. Ich will jetzt zum Zuge kommen. Ich brauche das jetzt unbedingt. Und jetzt steck mal zwei Menschen, die so sind, miteinander für 24 Stunden und guck, was passiert. Das ist wie so eine chemische Reaktion, wo automatisch klar wird, da wird es früher oder später auch zu Konflikten kommen, zu Auseinandersetzungen und zu Streit kommen. Denn jeder Mensch hat seine Prägung, seine Überzeugung, seine Charakterzüge, seine Vergangenheit, sein Päckchen, das er rumträgt. Und das bringt jeder von uns mit. Und das bringt jeder von uns auch mit hier in diesen Kreis der heiligen Gemeinde Gottes. So ist es. Dem müssen wir in die Augen schauen. Streit nimmt keine Rücksicht auf die Gemeindetüren. Die Konflikte machen nicht Halt im Gemeindefoyer. Auch in der Urgemeinde, in der Bibel selber. Manche denken ja, lasst uns doch endlich wieder so leben wie in der Urgemeinde. Ja, gerne. Okay, die waren ein Herz und eine Seele. Und ein paar Kapitel später sieht man, da gab es auch Streit und Stress und Spaltungen und Meinungsverschiedenheiten. Und Paulus musste ständig da auch Streit- und Konfliktmediation betreiben. Also offensichtlich war da auch nicht immer alles nur Friede und Freude. Denn auch damals, so wie heute, ist und bleibt die Gemeinde eine heilige Baustelle von unperfekten Menschen. Und Konflikte gehören dazu und sind normal. Der Unterschied zwischen der Gemeinde Jesu und der Welt ist nicht, dass wir hier nicht streiten und keine Konflikte haben, sondern der Unterschied, den wir hoffentlich machen, nachdem wir streben, ist, wie wir dann damit umgehen. Und das ist der springende Punkt, dass wir nämlich versöhnt leben wollen. Und als Grundlage der Versöhnung haben wir unseren Versöhner, Jesus Christus. Wir haben auch das durch die Sünde getrübte Sand im Getriebe von unseren Beziehungen, dass wir uns auf die Nerven gehen, dass wir uns stören aneinander, dass wir uns missverstehen. Das haben wir auch hier. Aber wir haben halt auch hier in der Gemeinde Gottes einen, der die Sünde getragen hat. Einen, der uns zu neuen Kreaturen gemacht hat und der uns seine Gnade und seine Liebe und seine Vergebung entgegengebracht hat und der uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben einen Versöhner von Gott selbst, Jesus Christus. Er hat uns mit Gott versöhnt durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, wie als hätte er uns die Hand der Vergebung, der Versöhnung vom Himmel herab heruntergereicht zu uns Menschen, obwohl wir es nicht verdient haben. Obwohl wir ihm noch ins Angesicht widersprechen und rebellieren gegen ihn, da hat er schon seine Hand uns entgegengestreckt in Jesus Christus. Das sehen wir am Kreuz vom Golgatha. Und wenn wir das im Glauben annehmen, gehören wir zur Familie Gottes. Und nun hat er den Dienst der Versöhnung auch uns als Christen übertragen, dass wir nun auch Botschafter der Versöhnung sind in dieser Welt und die Hand, die Gott uns entgegengestreckt hat, nun auch dem Nächsten entgegenstrecken. Und dazu hat Gott uns jetzt durch seinen Heiligen Geist befähigt. Er hat uns nicht nur beauftragt, vergibt einander, sondern er gibt uns auch die Kraft noch dazu, den Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes ist jetzt ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt dürfen wir und sollen wir auch Schritte gehen und uns eben nicht mehr die selbstsüchtigen Wünsche die Oberhand haben in unserem Herzen, sondern Jesus Christus regiert. Und das bleibt ein Kampf, das klingt so schön. So ab jetzt, okay, heute ab jetzt, nicht mehr die selbstsüchtigen Wünsche, sondern nur noch Jesus. Okay, gut, wir müssen es immer wieder vornehmen, aber gucken wir mal auf die Uhr, wie lange das heute noch gut geht, ja. Aber es bleibt ein Kampf. Aber wir kämpfen diesen Kampf mit Jesus Christus an unserer Seite gegen die in uns wohnenden selbstsüchtigen Wünsche. Und eine Frucht und Auswirkung der Liebe Gottes in unserem Leben ist eben, dass wir jetzt auch dem anderen unsere versöhnende Hand entgegenstrecken. Dass wir nun miteinander selbst auch liebevoll, gnädig und vergebend umgehen. Sagen wir mal so, liebevoller, gnädiger und vergebungsbereiter, ja, versöhnlicher miteinander umgehen. Im Epheser Kapitel 4, was Babsi gelesen hat, da habe ich noch zwei Verse, wo den Kontext noch deutlich machen. wo es Paulus eben geht. Es geht ihm darum, und er fordert uns im Nachdruck auf, im Namen des Herrn, dass wir nicht länger so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Das heißt, wir sollen einen Unterschied machen als Christen. Paulus ruft uns auf, den alten Menschen abzulegen, den alten Menschen mit den alten Werten und jetzt neuen Menschen anzuziehen, mehr und mehr darin auch zu leben und das auch zum Ausdruck zu bringen. Und dann kommt eben konkret diesen Text, den Babsi uns gelesen hat, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Zürnt ihr? Ja, wir werden immer wieder zürnen, aber anscheinend gibt es auch ein Zürnen, das dann sündig ist. Wir sollen nicht sündigen, wir sollen die Sonne nicht untergehen lassen unter unserem Zorn. Das heißt, wir sollen versuchen, Frieden zu schaffen, noch am selben Tag, heißt es doch. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Ich finde das spannend. Hier ist einmal die Rede, dem Teufel nicht Raum zu geben und positiv und andersrum, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Das heißt, wenn wir hier diesen selbstsüchtigen Wünschen Raum geben, dann geben wir letzten Endes dem Bösen Raum. Und wir betrüben den Heiligen Geist. Und Paulus sagt, so soll es nicht sein. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde hervorgehen. Redet, was gut ist, was erbaulich ist, was notwendig ist, damit es Segen bringt anderen. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn, Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen nicht einfach so, sondern so, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist die Grundlage. Das heißt, wenn wir nicht begriffen haben, wie sehr Gott uns vergeben hat in Christus, können wir auch nicht dem anderen die Hand entgegenstrecken. Das ist immer dieses, wir wollen alle christliche Werte leben, ja, okay, schön und gut. Wir können nur wirklich christliche Werte leben, wenn wir verstanden haben, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Denn auch ich habe nichts zu bieten und habe keine Vergebung von Gott mir selbst verdient, sondern er ist mir gnädigerweise entgegengekommen und so dürfen wir nur noch anderen entgegenkommen. Natürlich heißt es, dass wir als Christen so gut es geht versuchen, Streit zu vermeiden und einfach freundlich sind, grundsätzlich und zuvorkommend sind, den anderen höher achten als uns selbst. Aber eben, es lässt sich halt nicht immer vermeiden, dass es auch unter uns Konfrontation gibt, Eskalation gibt. Manchmal ist es übrigens sogar manchmal auch heilsam, wenn einmal ein, wie man so sagt, reinigendes Gewitter kommt. Auf jeden Fall besser als eine fromme Maske aufrecht zu halten und so zu tun, als sei alles in Ordnung, wenn es nicht in Ordnung ist. Wir müssen also gefasst sein und du musst dich bereit machen für den Fall, dass jemand auch in der Gemeinde dir mal richtig an den Karren fährt, dich verletzt, dich kränkt, durch Worte, durch Verhalten, was auch immer. Und du musst dich gefasst darauf machen, dass du selbst andere durch dein Verhalten, durch deine Worte verletzt, kränkst und Schuld auf dich lädst. Das ist die Realität, die es gibt. Wie gehen wir damit um? Machen wir eine fromme Decke drüber, bei uns alles okay? Wir haben uns alle lieb. Ja, müssen wir nur mehr beten, dann passt das alles schon. Häufen wir Bitterkeit und Groll an? Sind wir nachtragend? Der Weg eines Christen lautet, dass wir versöhnt leben. Der dritte Punkt lautet Vergebung und Versöhnung. Das sind das A und O der Christen, Anfang und Ende. Ich denke, Versöhnung ist doch unser Hauptgeschäft, weil es das Hauptgeschäft unseres großen Gottes ist. Wir Christen sollten Vergebungsprofis sein. Vielleicht noch kurz ein Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Manche stellen sich vielleicht diese Frage. Die sind eng verbunden miteinander, Vergebung und Versöhnung, aber es ist nicht das Gleiche. Vergebung ist zuerst mal einfach ein innerer, geistlicher Akt, während Versöhnung schon mehr die wiederhergestellte Beziehung mit dem anderen meint. Also zwei Personen gehören dazu. Vergebung bedeutet, ich habe eine Anklage. Die ist vielleicht sogar berechtigt. Ja, weil der andere ist ja manchmal wirklich doof. Ja. Und hat Böses getan und mir Unrecht getan. Aber ich lasse den Anspruch auf Vergeltung, auf Rache, auf Bitterkeit los. Ich übergebe das Gericht in Gottes Hand. Und das ist möglich. Vergebung ist möglich. Auch ohne den anderen. Sogar wenn der sich nicht mal entschuldigt. Vergebung ist was, was ich erst in mir passiert und mit Gott zusammen ich ihm übergebe und loslasse. Damit bringe ich zum Ausdruck, ich bin nicht Gott. Gott, du bist Gott. Ich würde gern, aber ich gib's dir. und du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Und in deine Hand gebe ich es los und lass es los. Und Versöhnung ist dann das, was wünschenswert daraus dann folgt, nämlich wo zwei Menschen zusammenkommen. Wo der eine sagt, es tut mir leid, bitte vergib mir, und der andere sagt, es tut mir auch leid, bitte vergib mir auch. Wie können wir jetzt wieder zusammenfinden? Welche Schritte sind nötig und möglich, dass wir wieder unsere Beziehung heilen können? Dass es auch wieder gut wird zwischen uns. Das ist wünschenswert. Wir sollten nach Frieden streben, wo wir nur können. Paulus sagt es in Römer 12, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Was ihr also tun könnt, tut, um Frieden zu schaffen. Aber wenn jemand anders nicht will oder aus welchen Gründen auch immer nicht bereit ist, dass man sich trifft, dass man zusammenkommt, dann ist es leider auch so, dass Versöhnung nicht immer möglich ist. Aber für Christen ist es keine Option, ob ich vergebe oder ob ich nach Versöhnung strebe. So nach dem Motto, ja, das ist nice to have, das ist so ein bisschen Luxus, aber es geht auch ohne, sondern dieser Wert ist so essentiell, so ein Kernwert von Jesus und so ein Kernwert der Nachfolge von Jesus, dass er selber sagt, wenn es fehlt, zeigt es eigentlich, dass du nicht begriffen hast, wie sehr Gott dir vergeben hat. Es kann sogar ein Zeichen dafür sein, dass du gar nicht verstanden hast, wie gnädig und barmherzig Gott mit dir ist. Ihr kennt das Vaterunser. Und direkt nach dem Vaterunser, im Vaterunser heißt es ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir beten das rauf und runter. Und direkt danach kommen diese zwei Verse, die aufrütteln und die ernst zu nehmen sind. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Und ja, Jesus ist Vergebung so wichtig, dass er sagt, unterbrich sogar den Gottesdienst, wenn es sein muss. Wenn du mitten im Gottesdienst bist und du bringst gerade deine Opfergabe da und da fällt dir ein, dass du ein Problem hast mit deinem Bruder, dann lass die Opfergabe da und geh sofort und vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit auf dem Weg bist mit ihm. Denn sonst ziehst du Gericht auf dich, sagt Jesus. Schnell Klärung finden. Ich denke, was Jesus will, ist nicht, dass wir Heuchler sind, die im Gottesdienst stehen oder sitzen, mit erhobenen Händen sagen, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich folge dir nach, Jesus, du bist mein Ein und Alles, Jesus, ich danke dir für deine Vergebung, und dann rausgehen und weiter Groll und Bitterkeit im Herzen nähren und pflegen. Also sollten wir alle uns prüfen und konkret machen, wenn das nicht schon längst bei dir so ist, dass du Personen, Menschen, Situationen, Geschichten vor Augen hast. Diese Predigt soll auch dazu dienen, dass du angeregt wirst, einen Schritt zu tun, wirklich in Richtung Versöhnung. Ich lade dich ein, es konkret zu machen. Wo und mit wem darfst du vergeben und musst du vergeben und darfst du Versöhnung anstreben? Zum Beispiel in der Ehe. Die Ehe ist ein tägliches Übungsfeld zur Vergebung. Warum? Weil es täglich Konflikte gibt. Und da ist es wichtig, dass wir Vergebungsrituale haben, dass wir, bevor wir einschlafen, dass wir die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen, Dinge klären. Wie viele Paare gibt es, wo man tagelang Groll hinterher pflegt, wo man wochenlang vielleicht, oder wo sich kleine Dinge ansammeln, man sie nicht anspricht und plötzlich ist es ein Vulkan, der ausbricht. Wir sollten hier als Christen in der Ehe dafür sorgen, dass wir Vergebung wirklich konkret leben. Und ich finde es auch wichtig, diese Sprache zu pflegen. Ihr könnt ja mal selber einen Test machen, euch fragen, wann habt ihr jemand zuletzt um Vergebung gebeten? Also ich meine nicht zu sagen, oh sorry, tut mir leid. Ist auch schon ein bisschen besser als sorry. Ja? Also, es tut mir leid, bitte vergib mir. Oh, das ist so richtig demütigend. Weil damit gestehe ich ja ein, dass ich wirklich was Mist gebaut habe. Und dass der andere dann sagt, ich vergebe dir. Ich rate euch mal, diese Formulierung wirklich zu nutzen. Sie hat eine Kraft, aber sie ist eben gar nicht so leicht über die Lippen zu kriegen wie, oh sorry, tut mir ein bisschen leid. Man streitet sich vielleicht vor den Kindern. Ja, das passiert. Aber dann bitte vertragt euch auch wieder vor den Kindern und sprecht euch Versöhnung und Vergebung aus. Weil dann lernen die Kinder auch, Papa braucht Jesus, auch Mama braucht Jesus, auch die machen Mist, dass wir auch die Größe haben, uns vor unseren Kindern zu entschuldigen und um Entschuldigung zu bitten, was besser ist, sich selbst entschuldigen, dann seid ihr schon wieder selber in der Selbstrechtfertigung drin, dass wir auch zu den Kindern sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Dass wir nicht irgendwann unsere erwachsenen Kinder hören, die sagen, mein Vater hat sich nie entschuldigt. Meine Mutter hat sich nie bei mir entschuldigt, hat nie eingestanden, wenn er es falsch gemacht hat. Lasst uns nicht so sein. Wir können hier etwas durchbrechen und versöhnt leben. Und das fängt an in den engsten Beziehungen in der Familie, mit den Kindern, in der Ehe. Wie sollen das die Kinder denn nicht lernen, wenn nicht in der Familie? Müssen wir auch unseren Kindern beibringen, wenn sie Mist gebaut haben. Jetzt steh dazu. Steh dazu und sag, ich hab Mist gebaut. Bitte vergib mir. Und dann ist es ja meistens ein bisschen widerwillig und dann sagen sie es halt, weil der Papa sagt, dass sie es sagen. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn sie es lernen. Wie ist es mit den eigenen Eltern? Wie ist es mit den eigenen Eltern? Hast du Frieden? Bist du versöhnt mit deinen Eltern, wenn möglich? Hast du deinen Eltern vergeben? Oder anderen engen Verwandten? Ich höre immer wieder von verschrittenen Familien. Redet man nicht mehr mit dem Vater, pflegt einen Groll gegen den Onkel, hat Bitterkeit wegen dem, wegen irgendeiner längst vergangenen Familiengeschichte, was auch immer passiert ist. Die Ursprungsfamilie kann sehr prägen, kann auch sehr verletzen und auch sehr kränken. Und in jeder Familie gibt es das. Die Frage ist, ob ich damit versöhnt bin, ob du damit versöhnt bist. Und dass wir, schieben wir diese Wunden weg, schieben wir sie unter den Teppich, diese Verletzungen, schieben wir sie auf die lange Bank und dann kommt das Sterbebett. Und wenn einen das Sterbebett nicht in die Knie zwingt, dann nimmt man sogar noch all diese Dinge mit ins Grab. Wie schrecklich ist es, unversöhnt auseinanderzugehen. Das ist doch das Gegenteil von dem, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Wo darfst du vergeben? Wo musst du jemandem um Vergebung bitten in deinem nächsten Umfeld? Als nächstes die Gemeindefamilie, denn wir sind auch eine zusammengewürfelte Familie. Du hast dir deine Geschwister hier in der Gemeinde ebenso wenig ausgesucht wie in der Familie. Und deswegen ist auch das hier Gottes Übungsfeld, wo wir Vergebung und Versöhnung üben können und müssen und dürfen. Wir müssen miteinander klarkommen. Es geht nicht ohne Vergebung, dass wir uns demütigen und sagen, es tut mir leid, ich habe versagt, bitte vergib mir. Und gerade hier in der Gemeinde ist doch das perfekte Übungsfeld, weil in der Familie kann es auch sein, dass jemand nicht den Glauben an Jesus Christus teilt. Aber hier in der Gemeinde, da haben wir doch das gemeinsame Fundament. Da stehen wir doch gemeinsam immer mal wieder einmal im Monat hier und stehen da nebeneinander und bitten Gott um Vergebung und um Gnade. Und wir sind dankbar dafür und haben doch dieses gemeinsame Fundament. Wie kann ich meinem Bruder in der Gemeinde nicht vergeben, wenn Gott ihm vergeben hat? Wie kann ich meiner Schwester in der Gemeinde die Vergebung verwehren, wenn Jesus sie ihr nicht verwehrt? Wieso schaffe ich es nicht, mich zu demütigen vor meinen Geschwistern, um mir einzugestehen, ich habe Mist gebaut, bitte vergib mir, ich bin schuldig geworden. Ich tue es ja immer wieder auch vor dem allmächtigen Gott. Hoffentlich regelmäßig. Und dann befreit uns das doch auch, es menschlich vom Menschen auszusprechen. Wo musst du Vergebung praktizieren, auch mit deinen Mitmenschen? Es gibt überall Konflikte mit den Nachbarn, auf der Arbeit, den Mitmenschen. Auch hier wird es natürlich schwierig, wenn sie den Glauben nicht teilen, aber trotzdem gilt für uns Christen, so viel an uns liegt, sollen wir Frieden halten mit jedermann. Wir müssen ja nicht mit jedem in Urlaub fahren und mit jedem Best Friends sein, aber vergeben, das ist der Auftrag von Jesus. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen, es ist auch ein Gehorsamsschritt, wenn Jesus sagt, wir sollen vergeben. Und es steht übrigens auch nirgendwo geschrieben, dass das ein leichtes ist. Einen habe ich noch vergessen, mit dem wir versöhnt leben sollen, und das bin ich selber. Das bist du selbst, mit deiner persönlichen Geschichte. Manchmal sind wir selbst mit uns die härtesten Richter und die unbarmherzigsten, habe ich das Gefühl. Es gibt Menschen, die sind so nachsichtig und gerne schnell vergeben mit anderen Menschen und so hart mit sich selbst. Zu viele Christen laufen mit einem ständigen schlechten Gewissen rum und zermürben sich und machen sich fertig vor Angst, dass Gott ihnen nicht vergeben hat, oder mit ständigen Selbstvorwürfen, sie seien nicht gut genug. In dem Kapitel, wo Johannes darüber schreibt, dass Gott die Liebe ist, da schreibt er auch: Damit können wir unser Herz vor ihm zum Schweigen bringen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz. 1. Johannes 3, Vers 20. Unser Herz verdammt uns manchmal, aber wer ist größer als dein Herz? Wer hat das Sagen in deinem Herzen? Wem glaubst du, wem schenkst du den Vertrauen mehr? Deinem Herzen, was dich fertig macht, oder Gott, der größer ist, auch als das Herz? Du darfst auch als Christ dir selbst vergeben und versöhnt leben mit deiner Geschichte, mit deinen Sünden, mit deiner Vergangenheit. Natürlich hast du die Vergebung Gottes nicht verdient, aber Gott schenkt sie dir ja trotzdem. Also demütige dich darunter. Nimm es an und schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Akzeptiere, dass Gott deine Sünde ins tiefste Meer hinabgeworfen hat, wie es heißt in Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen, in Klammern, und dort nicht wieder hervorholen und dir unter die Nase reiben. Wenn das jemand tut, dann ist es dein eigenes Herz, das dich verdammt, oder der Satan, der dir Zweifel einflößen will, du seist nicht gut genug. Dann denke an diesen Vers, lerne dir selbst zu vergeben. Es ist nicht einfach, aber es ist unsere Aufgabe und wir sind dazu befähigt von Gott selbst durch Jesus Christus. Wenn es dir schwerfällt, ist es normal. Dann such dir Menschen, die darin vielleicht mehr Erfahrung haben, die dich unterstützen, die dir helfen, die für dich beten, dich begleiten. Und tu es. Tu es. Vergebe. Die Alternative ist, zu verbittern. Dass die Wurzel der Bitterkeit immer tiefer in dein Herz hineinkommt, dein Herz umklammert, es austrocknet, es zermürbt. Und das will keiner von euch. Aber wir sehen es in unserem Umfeld. Wir sehen uns vielleicht manchmal bei uns selbst. Sobald wir diese Wurzel entdecken, müssen wir sie rausreißen lassen durch Jesus und nicht zu lange warten, dass sie noch tiefer hineingeht. Wie geht es konkret? Mein letzter Punkt. Wir stärken Eigenverantwortung. Wenn ich ein Problem habe, spreche ich es an. Zuerst noch, wir klären Konflikte zeitnah. Heute. Jetzt. Der Sonntag ist auch dazu da, um Frieden zu schließen. Da hast du heute Nachmittag Zeit. Da kannst du einen Anruf machen, da kannst du einen Brief schreiben, da kannst du eine Mail schreiben, da kannst du einen ersten Schritt vielleicht machen. Oder beten. Erstmal mit Gott. Ihm alles vor die Füße legen. Wenn dich etwas belastet, dann ist deine Verantwortung, es zu klären, mit dir selber Frieden zu schließen oder es einfach auch mit der Person anzusprechen. Die anderen können nicht riechen, was in deinem Herzen vor sich geht. Die können nicht in dein Herz schauen. Erst wenn du es auf den Tisch bringst, ist es am Licht. Und dann kann man darüber sprechen. Und dann kann es behandelt werden. Und dann kann Vergebung passieren. Und im besten Fall Versöhnung. Und manchmal ist es einfach nur ein blödes Missverständnis. Ganz ehrlich. Und wir machen was draus, einen Elefanten draus, wo eigentlich nur ein Missverständnis war. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, übernehme ich Verantwortung. Wo hast du den Eindruck, dass du Verantwortung übernehmen darfst, auf jemanden zugehen darfst? Wenn jeder sich an seine eigene Nase packt, dann passiert auch was. Aber wenn jeder denkt, der andere muss kommen, dann passiert nichts. Das gilt für die Ehe, das gilt für die Gemeinde gleichermaßen. Wo entdeckst du in dir vielleicht Groll, Bitterkeit? Wo hast du einfach keinen Frieden? Wo pflegst du schlechte Gedanken oder meidest jemanden? Wo ist eine Beziehung getrübt oder wo kannst du jemanden nicht vorbehaltlos in die Augen schauen oder in die Hand geben? Wie gesagt, du musst nicht beste Freund werden, mit jedem hier zusammen in Urlaub fahren, aber Vergebung und versöhnt leben, das ist angesagt. Dann ist es Zeit zu handeln. Wenn du das merkst, bete um die Kraft der Vergebung. Alleine schaffst du es nicht, aber Jesus Christus lebt in dir und will dir helfen, zu vergeben. Tu es zeitnah und lass die Gabe vor dem Altar und vertrage dich mit deinem Gegner sogleich. Such das Gespräch und den Kontakt. Ich habe euch auch draußen einfach als eine noch weitere Konkretion, eine Anleitung für ein selbst vorbereitetes Konfliktgespräch ausgedruckt. Wer das mal nehmen will, kann das gerne nehmen. Wer sich nicht traut, es zu nehmen, weil damit sagt er ja, ich habe vielleicht ein Konfliktgespräch vor mir, der findet es auch auf unserer Website sowie auch anderes Vertiefungsmaterial, wo ihr da downloaden könnt und in den Hauskreisen noch besprechen könnt. Ich wünsche mir, dass wir miteinander versöhnt leben und jetzt lasst uns miteinander noch mit den Liedern auf Christus, unseren Versöhner, blicken ihn preisen für die Vergebung, die er uns zukommen lässt. In der Hoffnung und Zuversicht und in dem Vertrauen, dass diese Hand, die er uns entgegenstreckt, wir auch zum anderen geben. Amen.